Und ich habe das düstere Gefühl, dass uns das auf Dauer nicht gelingt und dass wir insofern irgendwann mal, wie auch immer, von meiner Seite aus Farbe bekennen müssen. Ich sollte vielleicht nochmal, das ist zwar nicht unbedingt fürs Protokoll gedacht, aber Herrn Moritz daran erinnern, dass Herr Stabatti theoretisch und praktisch gesehen in der Arbeitsgruppe von EFRAG ist. Insofern, soweit die Arbeitsgruppe Einfluss auf das Papier hat. Dann versuchen Sie mal Ihr Glück, Herr Moritz.
Ja, dann leite ich einfach mal kurz ein. Ich habe es ja in der Covernote schon mal grob beschrieben. Warum wollen und sollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Grundsätzlich ist auch das Business Model nur in Anführungszeichen eins in einer Reihe der Framework Bulletins, von denen uns ja jetzt noch weitere auch erwarten werden. Gleichwohl hat es eben hier doch eine gewisse Besonderheit, weil EFRAG in Zusammenarbeit mit dem ANC und FLC in dem Fall beschlossen hat, darüber hinaus noch ein Research Paper zu machen. Kurzer Hinweis vorweg, das Papier selber heißt auf dem Cover darauf Discussion Paper, nennt sich aber selber im Text dann wieder Research Paper. Also es gibt in Summe nur zwei Papiere, nämlich ein Discussion-Research Paper und eben das Bulletin. Das Research Paper ist noch nicht offiziell erschienen, weil Hans Schön und seine Mannen hier noch auf eine Rückmeldung vom ANC warten zu der aktuellen Fassung. Gleichwohl war er so nett, uns schon mal einen Entwurf hier unfrei zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mal versucht, aus diesen geschlagenen 80 Seiten mal die Quintessenz nochmal in eine Präsentationsform zu gießen, und Zielsetzung sollte sein, dass wir uns versuchen, erstmal so einen groben Überblick über die Inhalte zu verschaffen. Auch da schon mal vorweggenommen, das Research Paper bringt meines Erachtens jetzt nicht so grundlegend neue Erkenntnisse im Vergleich zu dem Bulletin, bohrt halt an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen mehr das Für und Wider auf, aber ich sag mal, der grundsätzliche Zungenschlag, der wird nicht überraschen, wenn man das Bulletin vorher schon mal zur Kenntnis genommen hat, dessen Kommentierungsfrist übrigens ja gerade letzte Woche abgelaufen ist. Hinweis vielleicht nochmal in die Richtung, gerade an Frau Knorr, weil wir hatten letzte Woche ja schon mal versucht, die Comment-Letter zu dem Bulletin zu erhaschen. Hans Schön selber, ich hatte ihn auch mal persönlich angesprochen, er war da nicht so richtig auskunftsfreudig, weil er einfach, glaube ich, noch keine Zeit hatte, sich damit selbst im Einzelnen zu beschäftigen. Gleichwohl sind auf der EFRAG-Homepage schon ein paar Comment-Letter drauf. Ich habe mir die auch mal kurz durchgeschaut. Das ist ein bisschen verwirrend dahingehend, dass einige Comment Letter nicht explizit auf das Business Model Papier eingehen, sondern auch ganz gerne mal auf das Role of the Framework im Allgemeinen und in dessen Rattenschwanz dann eben auch mal Business Model Aspekte mit reinbringen. Also im Moment sind 7 Comment Letter auf der EFRAG-Seite, aber sind de facto nicht wirklich 7 Business Model Bulletin Kommentierungen, sondern es kommt hier und da in Nuancen immer mal vor, aber doch relativ knapp, und die Richtung, aus der die Comments kommen, ist vielleicht auch nicht verwunderlich. Das ist natürlich zum einen insbesondere der Bankenbereich und dann noch ein paar Protagonisten aus dem irischen und insbesondere aus dem irischen britischen Raum, also ICAEW, und die Iren selber haben auch noch mal ein bisschen was kommentiert, die grundsätzlich alle die Diskussion also begrüßen und insofern wir jetzt also auch hier angetan sind, uns damit zu beschäftigen. Also wie gesagt, bislang auf dem Research Paper stehen als Label voraussichtlich drauf EFRAG, ANC und FRC. Ob das das Ende der Fahnenstange ist, wird man sehen, aber so im Moment der Diskussionsstand.
In aller Theorie kann auch der EFAS-Fachausschuss sich noch auf das Papier draufwerfen. Und vor allen Dingen kann er irgendwann mal überlegen, ob er das tut und oder einen Commentletter schreibt.
Genau, also das wäre jetzt eine so, ich habe das ja auch in der Covernote so kurz mal angedeutet, so eine prozessuale Frage, der wir uns dann vielleicht auch im Laufe der nächsten Stunde nochmal annähern könnten. Wie wollen wir eigentlich mit diesem Research Paper insbesondere angehen? Auf dem Bulletin ist auch das DRSC-Logo drauf und bei dem Research Paper eben bislang nicht. Das heißt, wir könnten da kommentieren. In irgendeiner Form müssen wir uns inhaltlich aber sowieso Gedanken machen, weil ich traue es mir ja kaum auszusprechen, aber auch im Discussion Paper zum Framework haben wir ja den berühmt-berüchtigten Fragenkreis 23, der auch nochmal auf das Thema Business Model rekurriert. Das heißt also, an der Stelle werden wir also bis Anfang Januar da sowieso uns irgendwie eine Meinung zu bilden müssen, weil wir ja auch zu diesem Fragenkreis dann irgendwas sagen müssen. Insofern können wir das vielleicht an dieser Stelle hier mit einbinden. Ja, ich habe so eine kurze Präsentation gemacht. Ich habe auch vorne gleich einen Disclaimer drauf gemacht, weil dadurch, dass sie das Ganze jetzt natürlich auf einem DSC-Logo hier prangt, soll trotzdem nicht der Eindruck entstehen, als ob das jetzt hier schon eine Meinung von uns wäre, insbesondere in den Stellen, wo es um Konsequenzen und Auslegungen geht, sondern es ist sozusagen, ich habe mich zumindest bemüht, es nur so neutral wie möglich zu machen, ein reines Zitieren, wenn man so will, der Inhalte von Bulletin und Research Paper. Ich würde vorschlagen, dass ich nochmal so ganz kurz durch die Präsentation durchflippe und nochmal so ein, zwei Aspekte vielleicht einbringe und dann würde ich sozusagen auch Ihnen die weitere Diskussion dann überlassen. Ich würde dann zu gegebener Zeit, das will ich Ihnen jetzt noch nicht machen, vielleicht auch nochmal so ein paar Eindrücke aus dem IFES-Meeting, hatte ich heute Morgen ja schon gesagt, nochmal einstreuen. Auch da gab es zu der Vorstellung des Papiers natürlich schon gewisse Reaktionen, die würde ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen wollen. Ja, also vielleicht fangen wir einfach mal an. Die Präsentation hat genauso wie das Research Paper 5 Kapitel. Am Anfang geht es erst noch mal so ein bisschen um den Hintergrund. Das ist alles noch nicht so überraschend. Da werden auch erstmal noch mal sozusagen die anderen Ankerpunkte an Publikationen aufgeführt. Also das Bulletin, dann eben auch der Framework-Fragenkreis, der besagte. Und eben auch noch mal, das ist natürlich auch noch mal ganz interessant, das Thema Long-Term Investments. Da ist ja EFRAG auch noch angehalten, beziehungsweise hat das jetzt quasi auch schon vollzogen. Das wird jetzt auch in der Tech-Sitzung die nächsten Tage nochmal besprochen, zu dem von der EC aufgerufenen Thema Long-Term Investments nochmal sozusagen seinen Beitrag zu leisten. Und da geht es ja auch um die Frage, müssen wir bestimmte besondere Accounting-Implikationen für Long-Term Investments vorsehen oder auch nicht. Ich habe vorhin mitgehört, Herr Barkow hat das so schön in der Mittagspause schon mal den Background dazu herausgeholt. Vielleicht können wir den nachher auch nochmal einstreuen hier an zu gegebener Stelle. Ist an sich auch ganz interessant, weil natürlich die, sage ich mal, Stoßrichtung der Kommission da eigentlich eine ganz andere ist als die vielleicht hier vorangetrieben wird. Ja, dann Folie 4 und 5, der eigentliche Hintergrund. Da wird eben einfach nur nochmal dargestellt. Im Moment haben wir kein Verständnis zu der Begrifflichkeit. Business Model, kein einheitliches. Und Zielsetzung soll es eben sein, zum einen so eine sozusagen Meinungsbildung, Verständnisbildung dort voranzutreiben und dann eben auch abzuleiten, was können denn daraus konkrete Accounting-Implikationen sein. Das Papier macht dann auch gleich die Einschränkung oder Fokussierung. Wir reden hier nur über IFRS, es dürfen aber auch andere Standardsetter sich gerne sozusagen veranlasst fühlen, hier in ähnlicher Weise das zu handhaben. Aber alles, was an konkreten Beispielen ist und auch die Diskussion mit dem Framework und so weiter, ist natürlich IFRS zielgerichtet. Dann eben auch konkrete Fokussierung nur auf Financial Statements, also nicht das komplette Financial Reporting ist hier abgedeckt, sondern wirklich fokussiert auf die Financial Statements. Das Research Paper in seiner ganzen Charakteristik ist natürlich so, wie man das auch von so einem Papier erwarten würde, noch nicht sehr fix in der Meinung. Also die durchgehende Formulierung, die hier auftaucht, ist some said und other said. Also noch keine ganz klare Festlegung. Das Einzige, was man, glaube ich, als Quintessenz schon mitnehmen kann, ist die Beantwortung auf die Frage, soll es eine Rolle spielen, das Geschäftsmodell im Standard-Setting und im Accounting? Und die Antwort ist, ja, es soll schon eine Rolle spielen, was noch nicht so klar ist, denn welche Rolle soll es spielen? Und wir können da auch gleich nochmal diskutieren, welche Rolle es denn heute eigentlich schon so spielt. Was mir aufgefallen ist, habe ich ja auf Folie 5 auch nochmal genannt, das gibt das Papier aber auch ganz klar zu, ist eine stärkere Fokussierung oder so ein Schwenk auf Themen rund ums Performance Reporting. Die kommen hinten dann auch nochmal bei den möglichen Accounting Impacts. Also bislang, oder das ist so eine Stoßrichtung, die das Papier so ein bisschen, sag ich mal, kritisiert, dass bislang viele Ansätze eben sehr, sehr bilanzorientiert sind und man solle eben stärker auch aufs Performance Reporting gucken. Und gerade unter dem Aspekt würden sich eben angabegemäß auch dann mehr, sag ich mal, Möglichkeiten ergeben, noch Business Model artiger dann auch Dinge wirklich abzubilden, insbesondere wenn es eben um Presentation-Themen geht.
Was ist denn das Performance Reporting? Wie ist das denn definiert?
Also wir haben... Pardon. Also das Papier nennt selber zwei konkrete Anknüpfungspunkte. Das eine ist natürlich das Financial Statement Presentation Projekt, das ad acta gelegte des ISB selbst. Und das zweite ist das Payne-Projekt zum Performance Reporting aus dem Jahr... Weiß ich nicht mehr wann. Die Stoßrichtungen, unter denen das jetzt aufkommt.
Aber im Prinzip ist es ja, die Frage ist ja, womit fängt man an? Also dieses Klassische, ich weiß, wir haben das schon tausendmal durchexerziert. Was ist Performance und habe ich da eine klare Vorstellung und dann gucke ich eben, wie ich mit dem Business Model da hinkomme oder deshalb, weil ich beziehe mich auf Performance Reporting, wobei das ein meines Erachtens unbestimmter Begriff ist. Und insofern fällt es mir dann wieder schwer, das Ganze zu werten, insbesondere wenn ich das Performance Reporting im Vergleich zu bilanzorientierten Sichtweisen lese.
Da muss man dazu sagen, das kriegt einen ganz anderen Zungenschlag, wenn man weiß, was dahinter steht. Die Autoren dieses Papiers sehen sich als Advokaten im Grunde genommen einer klassisch europäischen Rechnungslegung. Vorzug der G&V vor der Bilanz. Das ist das, was hier eigentlich steht. Es ist anders formuliert. Und in dem Comment Letter zum Conceptual Framework haben wir einiges tun müssen, um Tech da wieder auf Spur zu bringen und zu sagen, also das hat damit nichts zu tun. Also beide Ansätze lassen sich parallel betreiben. Man muss halt mit einem anfangen, damit man das andere entwickeln kann. Aber kein Mensch hat gesagt, dass die G&V weniger wichtig ist als die Bilanz. Und jeder, der das meint, der bringt eigentlich einen falschen Zungenschlag rein. Aber das ist hier gerade gewollt. Ja, und deswegen hat das Ganze so ein leichtes Geschmäckle.
Ja, also ist in der Tat so. Es kommen ja, also hinten raus kommen in dem Papier auch so ein paar, sag ich mal, halbwegs konkrete Beispiele, was könnte denn eine Auswirkung dieses Business Model Ansatzes sein? Und da kommen im Wesentlichen auch so nochmal so ein paar Ausweisfragen der G&V hinzu. So was weiß ich, was ist Revenue im Vergleich zu Other Income? Was sind Cost of Sales? Was ist eigentlich OCI gegen P&L? Und also sehr, sehr viele so eine Presentation Strukturfragen der G&V werden da nochmal angerissen. Das ist schon relativ deutlich, dass das einen Fokus hat. Ich glaube aber auch, dass das auch ein bisschen den Grund hat, das werden wir nämlich auch gleich noch sehen, wenn wir mal so konkrete Beispiele angehen. Dem geneigten Leser fällt es vielleicht auch einfacher, da in der G&V Anknüpfungspunkte zu finden, als in der Bilanz. Wenn wir gleich mal weitergehen und auf das Kapitel 2 gehen, das ist so ein bisschen, ich habe es jetzt mal Ausgangslage genannt, da kommt das nämlich auch wieder vor, wo ist denn das Business Model heute schon verankert? Und siehe da, wir wissen alle, im Framework bzw. Conceptual Framework ist es explizit nicht drin. Es war mal drin in einem Exposure Draft, der Begriff, der ist dann wieder rausgeflogen. Auch in einer Reihe von konkreten IFRS ist der Begriff nicht genannt. Gleichwohl gibt es ganz, ganz viele Umsetzungsansätze, die schon stark in so einen geschäftsmodellorientierten Ansatz gehen. Was natürlich dann gleich auch so ein bisschen die Frage der Relevanz der Diskussion aufwirft, wenn man an einer bestimmten Stelle schon sagt, das ist doch schon an 27 Stellen implementiert. Wie viel Restante haben wir denn eigentlich noch, um uns hier wirklich materiell damit beschäftigen zu müssen? Und dazu nennt das Papier jetzt eben auch so ein paar, sage ich mal, der üblichen Verdächtigen, wo so ein Business Model Charakter implizit schon drin ist. IAS 2, IAS 17, IAS 39, IAS 40, IFRS 8, IFRIC 13. Das sind die konkreten Beispiele, die in dem Paper drin sind. Die sind vor dem Hintergrund der Diskussion, finde ich, jetzt auch nicht so überraschend und sind sicherlich auch viele dabei, wo man sagen würde, ja, das ist in der Tat so, aber das sind eben auch wirklich gerade bilanzorientierte Ansätze. Also es geht meistens um bilanzorientierte bzw. wirklich Bewertungsfragen, wenn ich mir die Beispiele mal so angucke. Und vielleicht ist auch das wieder so ein Grund dafür, dass man vielleicht sagt, okay, um dem Ganzen auch mehr, sage ich mal, Gewicht und mehr Raum zu geben, orientiere ich mich mehr auf die G&V, weil da habe ich vielleicht noch mehr Erklärungsspielraum als in der Bilanz. Weil wenn man die Beispiele mal so sieht, gewinnt man so ein bisschen den Eindruck, naja, in der Bilanz sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs und bei Bewertungsfragen, was die Umsetzung angeht. So, deswegen sagt das Papier dann im Folgenden, naja, wir haben ja auch ein paar explizite Verankerungen mittlerweile, zum einen eben in IFRS 9, das war ja auch einer jetzt, sag ich mal, der Trigger, das Thema nochmal aufzubringen, im 2012er Exposure Draft für Classification und Measurement, ebenso in dem Amendment zu IAS 12 und jetzt auch in den Exposure Drafts für Insurance Contracts und für Revenue, wo man jetzt also, sag ich mal, so ein bisschen offenbar mal wieder antestet, den Begriff auch explizit zu verwenden. Und dann nennt das Papier noch ein paar offene Herausforderungen. Wo ist denn gerade noch kein Business Model Approach vorhanden? Klammer auf, sollte aber vielleicht einer rein, Klammer zu. Und da sind jetzt hier nur drei Beispiele genannt, wovon ich sagen würde, zwei sind sogar sowieso schon an der Construction, nämlich einmal IAS 41 zu Bureau Plans im Wesentlichen und das ganze Thema Insurance Contracts natürlich. Und dann bleibt hier als tatsächliches Beispiel noch hier das ganze Konzept des erzielbaren Betrags. Ja, auch ein, sage ich mal, Klassiker der Diskussion, zumindest aus Praktikersicht, ob der nun konzeptionell hier wirklich 100%ig reinpasst, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das so, dass meines Erachtens das letzte konkrete Beispiel, wo man vielleicht sagen könnte, da ist im Moment noch nicht konkret dran gedacht, jetzt ihr 36 an der Stelle komplett umzubauen. So, das ist so ein bisschen so den Rundumschlag, den das Papier gibt. Bis dahin relativ deskriptiv, das kann man jetzt teilen oder auch nicht, aber bis dahin würde ich sagen, ist man noch relativ deskriptiv unterwegs. Und dann kommt der dritte Abschnitt und da wird es jetzt schon relativ spannend. Da geht es nämlich um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich so ein Businessmodell? Und da wird natürlich gleich am Anfang hier Pandoras Box mal wieder aufgemacht, nämlich mit der Frage, Business Model versus Management Intent, ist es nun das Gleiche oder nicht? Und inwiefern ist es das Gleiche oder nicht? Und da gibt es eine Reihe hier abwägender Argumentationen. Zum einen werden eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten erstmal dargestellt. Also beide sind irgendwie unternehmensspezifisch, sind bei bestimmter Dokumentation auch nachweisbar. Wahrscheinlich müssten sie sogar in irgendeiner Form einen gewissen Gleichklang erzeugen, wenn man denn sozusagen ein gewinnorientiertes Verhalten des Managements unterstellt. Dann müsste doch eigentlich das Management immer im Sinne des Geschäftsmodells handeln und so weiter. Also die ganzen Diskussionen, die man vielleicht auch, sage ich mal, so ein bisschen auch wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten aus akademischen Kreisen zu dem Thema kennt. Und die Kollegen haben sich ja auch nicht nehmen lassen, nochmal diesen schönen Artikel von Jim Leisenring dazu zu zitieren, der ja genau in dieses Horn bläst und auch sagt, eigentlich ist das doch das Gleiche. Oder sagen wir mal so, zumindest macht es aus Accounting-Sicht gibt es keinen großen Anreiz, das zu differenzieren und daraus unterschiedliche Accounting-Implikationen abzuleiten, weil es sollte doch dem Bilanzleser vielleicht egal sein, warum das konkrete Tun und Lassen nun so ist, wie es ist, sondern es müsste ja eher so an den Facts and Circumstances ausgelegt werden und denen müsste es doch eigentlich egal sein, ob es nun Geschäftsmodell oder Management-Intent ist.
Haben Sie hinreichend deutlich gesagt, wen Sie mit Kollegen meinen?
Die Verfasser des Papieres. Na, also, die sagen dann aber, und das kommt jetzt sozusagen auf Folie 10, gehen dann eher in die andere Richtung zu sagen, wir sehen aber auch ein paar deutliche Unterschiede zwischen Business Model und Management Intent, insbesondere was so, ich sag mal, so Sachen wie Reliability angeht, das Geschäftsmodell ist beobachtbar, ist stabiler, auch im Zeitkontext natürlich, im Gegensatz zu einem Management Intent, was volatil ist. Und das bringt dann auch das Research-Papier hier an der Stelle schon mal zu einer wesentlichen Aussage, nämlich zu der Aussage A, Business Model und Management Intent sind nicht das Gleiche und es macht Sinn, das Business Model wirklich als Basis zu nehmen für weitere Standardsetzungen und Accounting-Implikationen und eben nicht Management Intent.
Mhm. Herr Murich, ich hätte es auch zumindest Überflogungspapier. Ich bin mir nicht ganz sicher, es hieß ja auch vorher, die Management Intent sollte idealerweise auch das Business Model abbilden. Für mich ist es ehrlicherweise, Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich verstehe, was der Unterschied genau ist zwischen Management Intent und Business Model. Und auch, dass die Erklärung in dem Papier, weil es auch dort heißt, das Business Model erlaubt auch Projektionen auf die Zukunft, glaube ich, wird an einer Stelle auch gesagt. Und das ist ja der erste Punkt, wo es hier heißt, es ist eine Unterscheidung. Und dann auch dieser zweite Punkt. Können Sie da noch genauer sagen, was könnte man sich darauf vorstellen?
An welcher Stelle genau haben Sie einen?
Ich habe das Papier jetzt, ich kann es nicht genau sagen, an welcher Stelle im Papier, aber ich hatte den Eindruck, dass es an einer Stelle heißt, dass das Business Model auch, die auch für eine Projektion sozusagen für das zukünftige Verhalten des Unternehmens, wie es ein Produktionsprozess oder so etwas letztendlich strukturiert, auch darauf letztendlich Rückschlüsse zulässt. Und deswegen war für mich nicht ganz klar, warum sozusagen dieses Zukunftsgerichtetheit ausschließlich bei Management Intent ist und nicht bei dem Business Model auch. Deswegen hatte ich den ersten Punkt nicht ganz verstanden. Und den zweiten Punkt, da war es eben auch so, dass es an einer anderen Stelle, und das hatten Sie ja eben auch gesagt, das heißt, dass das Management und Management Intent und Business konsistent zum Business Model sein sollte. Also warum ist es dann so, dass das Management Intent sozusagen permanent volatil ist, wohingegen das Business Model stabil ist? Ich weiß, dass es in dem Papier drinsteht, aber mir fehlte so ein griffiges Beispiel, um das nachvollziehen zu können.
Ich könnte jetzt natürlich sagen, Management Intent richtet sich auch nach der, ich sag mal, eigengesetzten Prognose. inwieweit ich in der Lage bin, die entsprechend zu erfüllen. Und je nachdem, ob ich nun besser oder schlechter unterwegs bin, versuche ich im Rahmen der bilanziellen Möglichkeiten ein bestimmtes Management Judgment auszuüben. Und das Business Model ist aber das Gesamtgeschäft, in dem ich eben agiere und in dem ich strategisch unterwegs bin. Aber ob ich das so richtig interpretiere, weiß ich nicht.
Also ich hatte mir den gleichen Punkt aufgestellt, aber ich meine, das ist ja Management Judgment, ist ja also im Endeffekt, ich habe jetzt Abuse eigentlich bei dir rausgehört, dass im Endeffekt, je nachdem, ob ich Geschäftsziele erreiche oder nicht, ich Management Judgment in einer bestimmten Form ausübe. Management Judgment muss ja nicht zwingend auch Abuse sein, bei dir höre ich jetzt Abuse raus. Und für mich, ich hätte gedacht, Management Intent, ich hätte es jetzt mal ganz wertfrei ohne Abuse gesehen. Und wenn ich keinen Abuse im Management Intent oder Judgment sehe, dann kann ich immer noch sozusagen diese Distinktion zum Business Model eigentlich, also ich, mir ist sie nicht ganz klar.
Also ich glaube schon, dass die Aussage zutreffend ist, dass das nicht dasselbe ist. Weil ich glaube, dass das Business Model weitaus gröber ist als Management Intent. Das Business Model beschreibt allgemein ist eine Ausformulierung des Geschäftszwecks des Unternehmens, in dem neutral die möglichen Handlungsalternativen, die das Unternehmen besitzt, beschrieben werden. Bei Management Intent geht es dann um die Ausübung dieser Handlungsalternativen. Und deswegen, glaube ich, kommt man auch zu der Aussage, dass das Ganze kurzfristiger oder volatiler ist. Ja, ich stimme dir zu, dass Management Intent bei Standardsetzern immer diesen Abuse-Gedanken hat, so ungefähr. Ich ändere meine Meinung, je nachdem, wie die Ergebnislage es gerade gebraucht. Das ist auch das so, was Martin gerade sagte. Aber wenn man Management Intent übersetzt im Grunde genommen mit Verwendungsabsicht oder mit Ausübung von Handlungsalternativen und das dann eben versucht, wertfrei zu nehmen, dann bezeichnet es die konkret gewählte Alternative aus einem alternativen Bündel, was eben mein Geschäftsmodell ausmacht. Und ich sehe das überhaupt nicht als problematisch, es ist einfach eine andere Ebene, auf der ich bin. Management Intent ist im Grunde genommen etwas, was nachgelagert ist zum Business Model. Ich muss erstmal ein Business Model haben, um mir zu sagen, was ist denn der Strauß an Alternativen, den ich habe, und die ich dann ziehe, die entziehe ich eben aufgrund von Management Intent. Ich glaube auch, dass die von dir aufgegriffene Punkt, dass das eine retrospektiv und das andere prospektiv ist, einfach Unsinn ist. Das stimmt nicht. Also ein Business Model ist genauso retrospektiv wie prospektiv. Ja, es ist absolut wertfrei. Und Management kann ich genauso gut sagen. Management Intent ist prospektiv und retrospektiv. Ja, den Management Intent, den ich ausgeübt habe, den kann ich natürlich nachprüfen. Ja, wenn ich jetzt sage, da hat jemand Wertpapiere verkauft, ja, dann war das ein Management Intent und der ist sichtbar geworden, den kann ich im Abschluss nachlesen. Wenn ich jetzt sage, der hat noch nicht verkauft, der hat es aber morgen vor und davor ist noch ein Abschlussstichtag, dann ist es prospektiv. Also ich kann das in beide Richtungen drehen. Ich glaube nicht, dass das eine widerspruchsfrei nur nach hinten und das andere nur nach vorne gerichtet ist, sondern beides hängt damit irgendwo zusammen. Das hat, denke ich, Hans Schuhn dann irgendwann auch, sag ich mal, akzeptiert in Tech. Deswegen ist das mittlerweile auch anders in diesem Bulletin beschrieben. Denn ich habe mich da ziemlich damals aufgeregt darüber, über diesen Punkt. Und habe halt auch gesagt, dass Management Intent nur insofern einfach volatiler sein kann, weil ich aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen einfach vielleicht reagieren muss. Und das jetzt nun absolut nichts mit Abuse zu tun hat, sondern es ist einfach eine geänderte Einschätzung. Und ich würde mir auch eher die Frage stellen, soll die Bilanzierung tatsächlich einem Business Model gerecht werden? Oder müsste die Frage nicht eigentlich lauten, sollte die Bilanzierung nicht den Management Intent abbilden? Ja, das ist aber eine völlig andere Fragestellung natürlich. Genauso kann man die Frage stellen, soll Business Model ein Input-Faktor oder ein Output-Faktor sein? Also soll ich praktisch das Business Model berücksichtigen beim Setzen von Standards? Das ist das, was man im Augenblick gemacht hat. Wenn du ein Trader bist, dann mach's bitte so. Wenn du ein verarbeitendes Unternehmen bist, dann mach's bitte so. Oder sage ich einfach nur, egal wie die Bilanzierung aussieht, sie soll auf jeden Fall geeignet sein, das Business Model zu reflektieren. Dann ist es eher so ein
übergreifendes Prinzip, fast so eine Art Overriding Principle, wo ich sage, wenn das dir durch die Standards nicht ermöglicht wird, ja, dann hast du beispielsweise nach dem True and Fair Override einen Grund abzuweichen. Aber einfach nur zu sagen, der Business Model soll mal irgendwie so eine Bilanzierung drin sein, glaube ich, muss man wirklich sehen, dass das reingekommen ist durch diese IFRS 9 Diskussion. Und dort eigentlich immer mit einem ganz anderen Zungenschlag reinkam. Da war der Vorwurf, eure Bilanzierung ermöglicht mir nicht, mein Business Model abzubilden. Klammer auf, ist etwas, was ich nicht mag. Klammer zu.
Also ein gutes Beispiel für Management, finde ich immer, ist ja so ein IFRS 5-Fall. Ne? Also wenn man jetzt mal sagt, ich habe jetzt käme einer an und sagt, ich habe ein Geschäftsmodell und das heißt, ich habe irgendwelche Anlagen und die bilanzieren nach IFRS 16, Punkt. Und dann würde jeder sagen, ja, das ist das Business Model, deswegen mache ich das so. Trotzdem würde auch jeder sagen, naja gut, aber wenn Management Intent eben ist und IFRS 5 zum Beispiel gibt mir da ja relativ konkrete Vorgaben, wie ich denn den auch dokumentieren und nachweisen muss, dann gehe ich eben aus dieser Bilanzierung raus und mache eben sowas wie ein Fair Value Cost to Sell. Und da würde ja wahrscheinlich auch keiner sagen, eine entscheidungsnützliche Information ist eben so eine nach IFRS 5 und die soll bitte auch so bleiben, jetzt unabhängig davon, ob das intendiert ist über ein Geschäftsmodell oder durch einen konkreten Anlass zum Beispiel irgendwas veräußern zu wollen. Und in diese Stoßrichtung geht zum Beispiel dieser Leising-Artikel und natürlich auch ein paar andere akademische Stimmen, die eben sagen, dieses Warum dahinter ist mir für die Accounting-Folge ein Stück weit egal, sondern das Accounting soll sich doch an den konkreten Sachverhalten, wenn sie eben ausreichend Beobachter sind, dann entsprechend stützen. Und insofern kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man das sagt, vielleicht sollte es eher umgekehrt sein und auf Management-Intent-Basis gehen. Ich wollte noch mal kurz zu diesem retrospektiv-prospektiven Punkt sagen, weil vielleicht ist das auch in dem Bullet auf der Folie nicht so glücklich geschrieben, obwohl es im Prinzip auch so in dem Papier drinsteht. Also den Punkt, den Sie aufgegriffen hatten, war ja, Geschäftsmodell ist beobachtbar durch die Analyse vergangener Transaktionen. Die Logik aber, die Kausalkette geht dann in dem Papier so weiter und gerade deshalb ist das eben angeblich besser geeignet, prospektiv Dinge zu planen, weil ich eben eine gewisse Konsistenz der Vergangenheit habe, die ich kenne und dann kann ich sozusagen extrapolieren, was wird denn in der Zukunft passieren. Und bei dem Management Intent ist so ein bisschen der Kritikpunkt laut dem Paper, da ist das eben gerade nicht so, weil das eben immer sozusagen eine in Anführungszeichen spontane Entscheidung der Zukunft ist, kann ich die im Accounting nicht so gut vorwegnehmen. Manchmal kenne ich den Intent mit einem gewissen Vorlauf, Beispiel IFRS 5, manchmal kenne ich ihn aber vielleicht auch nicht und deswegen wäre das also ein schlechteres Mittel, um sozusagen daraus auch einen Standardsetzungsprozess abzuleiten. Also das ist so ein bisschen der, glaube ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie das gemeint ist. Also ich glaube, die Kernaussage am Ende ist eigentlich eher, das Geschäftsmodell ist eigentlich eher das Bessere, mit dem ich prospektiv planen kann. Und die Management Intent eher nicht, weil ich die eben im Vorhinein gar nicht kenne vielleicht. So das Papier. Ich versuche nur bestmöglich zu zitieren. Ja?
Gibt's denn irgendwie einen Hinweis? Gibt es denn irgendwo einen Hinweis, wie das formalisiert ist? Also gibt's, wenn man jetzt sagt, es gibt erstmal einen Unterschied zwischen Management Intent und Geschäftsmodell, also Business Model. Gibt es denn da irgendwelche Hinweise, wie das eine oder das andere oder nur das eine oder nur das andere formalisiert werden soll?
Na, formalisiert, also sagen wir mal so, es kommt jetzt im weiteren Verlauf zum einen so ein bisschen ein Versuch, einen konkreteren Bezugsrahmen aufzubauen, wie ich denn Geschäftsmodelle definieren könnte, wie ich sie irgendwie clustern könnte, strukturieren könnte. Und daraus könnte man dann vielleicht im zweiten Schritt auch sagen, daraus könnten sich dann auch gewisse Cluster oder Schubladen sozusagen bilden für bestimmte Standardsetzungen, dass es, keine Ahnung, 5 Geschäftsmodelle gibt, die dann jeweils irgendwie sich abbilden lassen. Aber es gibt noch, also das Papier lässt ja am Ende auch eine ganz konkrete Definition offen. Wenn wir jetzt gleich weitermachen, wenn wir das auch sehen, es gibt ja eine gewisse, sag mal, Merkmalsbildung, was sind typische Merkmale von Geschäftsmodellen und dann legt sich das Papier auch auf ein Kernmerkmal fest und sagt, aus unserer Sicht ist das Ausschlaggebende, an dem sich Geschäftsmodelle auch sozusagen unterscheiden.
Also ich muss sagen, ich sehe es auch so, wie du es gesagt hast, Andreas. Ich glaube, implizit, wenn man sich das hier anschaut, dann will man auf Geschäftsmodell, weil man so ein bisschen den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen will. Ja, Management Intent ist ja freies, ja, da kann jeder machen, was er will und
was bei dir auch so ein bisschen angeklungen ist, Martin. Ich sehe es aber so, das sind für mich auch, Management Intent ist etwas, wo das Management im Rahmen des Geschäftsmodells eben halt Freiheitsgrade hat, die man dann eben halt auch dementsprechend ausüben kann. Ich sag mal, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass so etwas wie die Absicht, das kann ich nur nicht übersetzen von Management Intent, aber die Absicht, was will das Management machen in Zukunft, weil daraus sich am Ende dann ja die zukünftigen Cashflows ergeben, hoffentlich. Und die sind ja eigentlich dann auch Grundlage oder sollten sie sein für die Bilanzierung. Halte ich erstmal grundsätzlich für eine positive Sache. Also diese ganzen Dinge, wie die wir zuletzt immer wieder sehen, auch teilweise Kritik am Fair Value, wo man sagt, warum soll ich die ganze Volatilität, will ich den doch gar nicht verkaufen morgen. Was? Ja, könntest du aber. Ja, okay, aber will ich doch gar nicht. Also diese ganzen, so, und ich glaube, das Problem, das man hier hat, und deswegen verstehe ich auch, dass sie sagen, Geschäftsmodell ist eigentlich besser, ist, dass man damit so ein bisschen sagt, das ist irgendwie so ungefähr wie so eine Hedge-Dokumentation. Das hast du ja irgendwo mal dokumentiert, das ist ja festgeschrieben, das ist ja mit deinem Aufsichtsrat besprochen und das engt dich irgendwo ein und deswegen ist das mal per se besser. Würde ich sagen, ja, aber das schließt der Management-Intent da nicht aus. Weil kein Geschäftsmodell, es gibt natürlich Geschäftsmodelle, die sind sehr eng, das sind aber sehr wahrscheinlich schon fast wieder strukturierte Einheiten oder SBEs, aber keins ist ja so eng, dass ich nicht dann im Rahmen, gerade auch bei großen Konzernen, immer wieder Management-Intent und Entscheidung habe. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich verstehe Geschäftsmodell nur mehr so als, das ist so der Rahmen, der dir gesetzt wird. Jetzt ist aber dann die Frage, und ich weiß nicht, ob das im Weiteren dann besprochen wird, was passiert denn dann in diesem Rahmen mit Management Intent? Wird der komplett wieder rausgenommen? Sage ich dann, nee, das ist jetzt, weiß nicht, ob die auf diese Sache eingehen. Weil für mich ist dieses Geschäftsmodell eigentlich eher so ein Punkt, ich beruhige mal die Nutzer, weil ich sage, naja, das ist halt schon nicht, da kann nicht einer machen, was er will und hier irgendwie ein Geschäftchen machen, sondern das ist ja alles beobachtbar. Und ja, aber ich kann natürlich auch ein Geschäftsmodell haben, das so breit ist. Sieht man jetzt gerade nicht draußen an den Volksempfängern, aber relativ breit ist. Und dann frage ich mich ja, was hilft mir so ein Geschäftsmodell? Ja? Also wenn ich mir einen Geschäftszweck teilweise mal ansehe von Unternehmen, da steht dann ja, Betreiben von dem und dem Geschäft her. Das ist dann auch ein Geschäftsmodell. Ja. Ob du dann nachher noch zu kommst, aber sagt man jetzt nur Geschäftsmodell, Management Intent spielt gar keine Rolle mehr, oder?
Also, in dem Rahmen? Ja. Also, was heißt keine Rolle? Ich sag mal so, ich bleibe eine Frage unbeantwortet, die ich mir gestellt habe, was passiert denn, wenn das Management Intent dem Geschäftsmodell entgegensteht? Also wenn es da wirklich ein sozusagen Mismatch geben würde, was wäre denn dann ausschlaggebend für ein konkretes Accounting? So, und da würde ich jetzt intuitiv wahrscheinlich auch eher in die Management-Intent-Richtung gehen, aber diese Frage oder die Frage wird weder aufgeworfen noch beantwortet, was passiert denn, wenn ich so einen offenen Disput sozusagen einfach habe? Gibt es dann so eine Art Overruling des Management-Intents oder wie soll das eigentlich funktionieren? Aber das ist so explizit nicht.
Ich hätte es fast so verstanden, dass man vielleicht sogar sagt, das darf man gar nicht als Management, wenn ein Geschäftsmodell da ist. Dass er abgestimmt mit Aufsichtsrat oder wem auch immer, dann darfst du nicht einfach hingehen und sagen, ich meine, mal was ganz anderes. Und dann gibt es dann eben halt, da muss ich eigentlich mein Geschäftsmodell ändern.
Ja, aber Geschäftsmodell ist natürlich auch ein anderer Rahmen, der da aufgespannt wird, viel grober. Es ist schon richtig, hier das Management Intent bezogen auf einzelne Vermögenswerte und Schulden dann quasi ausscheren kann. Aber wenn das dazu führt, dass das trotzdem im Rahmen von dem Geschäftsmodell bilanziert werden muss, aber dann eigentlich falsch für einzelne Vermögenswerte und Schulden, ja, dann ist das ein Ergebnis, was mir nicht gefallen würde. Also für mich ist immer so ein Klassiker, aus der Bank kommt, dass die Kreditsyndizierung. Also wenn ich sage, Big Ticket syndiziere ich und nehme mir vor, 50% von dem Kredit verkaufe ich weiter. Wenn ich aber nur 40 verkaufen kann, das irgendwann feststelle, bleibe auf 10% sitzen, also 50 wollte ich ja sowieso behalten, wenn ich dann gezwungen bin, wegen meiner ursprünglichen Kategorisierung und dem Zweck ursprünglich, die 10% bis zur Endfälligkeit dann zum Verwägel zu bilanzieren, ist das ein unschönes Ergebnis, weil sich der Intent für diese Vermögenswerte dann geändert hat.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, der uns letzten Endes ja bei der Diskussion um IFRS 9 eigentlich zu unserem Ergebnis gebracht hat, dass das Business Model eigentlich die falsche Ebene ist, um irgendwas zu testen. Weil ich ein Geschäftsmodell nie an einem einzelnen Gegenstand testen kann. Es ist völlig egal, ob das ein Asset ist oder es muss schon ein gravierendes Asset sein. Also es muss eigentlich so betriebsnotwendig sein, dass ich sage, also dadurch ändert sich zwangsläufig auch das gesamte Geschäft. Aber ansonsten geht es eigentlich immer um die Verwendungsabsicht. Ja. Deswegen wäre das eigentlich auch der richtige Anker gewesen. Ja. Dass man dann bei Finanzinstrumenten ein besonderes Problem hat, weil die Geschwindigkeit, mit der ich im Grunde genommen halt diese Verwendungsabsicht ändern kann, eine völlig andere ist als jetzt der von Ihnen angesprochene IFRS-5-Fall, ist zugegebenermaßen ein Problem, ja, weil wir eben auch nicht minütlich bilanzieren. Aber dann einfach zu sagen, das darfst du trotzdem nicht machen, ist nach meinem Dafür halt die falsche Antwort. Also da muss man sich anderes überlegen, wie man da in irgendeiner Form zum Ziel kommen kann. Aber das ist noch nicht, glaube ich, die Frage, um die es dann hier geht. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich jetzt sagen würde, man würde einen Management-Intent ausüben, der permanent verstößt gegen das Geschäftsmodell, wird man irgendwann zu der Frage kommen, ist dein Geschäftsmodell noch dasselbe oder hat sich dein Geschäftsmodell verändert oder ist es ganz umgestülpt. Ja. Ja. Ich meine, die Frage wird auch ja bei IFRS 9 durchaus gestellt, wo man sagt, wenn du bestimmte Verkäufe machst, die im Grunde genommen unwesentlich sind, ist das noch kein Indiz dafür, dass sich dein Geschäftsmodell geändert hat. Ja? Der spannende Fall ist der, was mache ich denn, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe ein bisschen mehr, als eigentlich zulässig ist. Ist das dann auch eine Änderung des Geschäftsmodells, so wie der Standard im Augenblick geschrieben ist? Ist es nein. Ja, denn da muss schon gewaltig was passiert sein. Und dann komme ich genau in diese Regelungslücke, wo ich sage, okay, und nu? Ja? Hat sich nichts geändert? Ja. Heißt das jetzt prospektiv, ich darf nicht mehr zuordnen? Was ändert sich an den Assets, die ich jetzt anders in irgendeiner Form verwurschtelt habe?
Das wird auch zu so einem anderen Punkt, der in dem Papier nur ganz kurz angeschnitten ist, aber ansonsten in der Literatur häufiger nur auftaucht, diese Frage, welche Granularität muss denn so ein Business Model eigentlich haben? Also es kann halt so groß sein oder auch ganz klein, und dann würden zum Beispiel auch jemand, der gegen mein IFRS-5-Beispiel argumentieren würde, der würde dann vielleicht sagen, das ist kein Management-Intent, das ist auch ein Business-Model, weil für die paar Assets, die du jetzt verkaufst in der Disposal Group, hast du halt das Geschäftsmodell geändert. So, so einfach ist das. Das könnte man machen, wenn man das Geschäftsmodell nur entsprechend granular argumentiert, und wenn ich das sozusagen gegen unendlich laufen lasse, dann habe ich Management-Intent an der anderen Ende. Ja, so, das ist also, ne, und ja, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber das ist in der Tat noch so ein Aspekt, ne, wie viele Geschäftsmodelle haben wir eigentlich? Ich würde gerne mal einen Schritt weiter gehen, was jetzt noch zu der Definition, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder so zu den Abgrenzungsmerkmalen von Geschäftsmodellen in dem Papier so kommt. Da kommt jetzt nämlich eine relativ akademische Diskussion, was sind denn so Aspekte, das ist hier jetzt auf Folie 11 mal dargestellt, sogenannte Schlüsselmerkmale, die Geschäftsmodelle voneinander unterscheiden, und da geht das Papier dann auf insgesamt 4 Merkmale ein, nennt jeweils auch so ein paar Beispiele, die eben angeblich primär sich in diesem Merkmal unterscheiden würden. Das erste ist, das nennt sich hier Activities, da geht es also um so eine Art zeitliche Differenzierung in Abhängigkeit von einem Produktstadium, also da ist hier Forschung und Entwicklung oder im Utilities-Bereich Förderung und Veredelung gemeint, also wo man sagt, es gibt gewisse bestimmte Aktivitäten, die sich in einer gewissen Kausalität zeitlich aneinanderreihen, und je nachdem sozusagen in welcher Phase ich mich dann in Anführungszeichen dort auch befinde, wäre ich also in verschiedenen Geschäftsmodellen unterwegs.
Wenn ich das schon mal dazwischen sagen darf, auf Folien 11, 12 etwas weniger, aber 13 und dann aber auch nochmal 14, stolpere ich überall darüber, was ist mit Finanzinstrumenten, was ist mit Finanzdienstleistern. Das heißt, die Beispiele sind eigentlich alle von woanders. Der eine oder andere wird den Cashflow Conversion Cycle von Herrn Betzold wiedererkennen, der aber auch ja nicht wirklich hier so griffig dazu beiträgt, denn wir haben doch immer gesagt, dass bei Finanzinstrumenten zum Teil das Geschäftsmodell oder der Management Intent letzten Endes in der Bilanzierungsauswirkung völlig uninteressant ist, weil ich eben ja nur noch eine kurze Strecke habe. Ich kann das Ding täglich, stündlich, sekündlich verkaufen, und ob ich es nun tue oder nicht, sei dem wie im Wolle, mein Wert ist im Zweifel am sinnvollsten abgebildet, wenn ich das tue, was ich damit machen kann, egal ob ich es eigentlich will oder nicht. Während bei all den anderen Dingen, wo ich noch so einen längeren Anlauf habe, der Wertschöpfungskette, da habe ich halt so viele Risiken oder Varianten drin, dass ich da vorsichtiger bin. Aber in all diesen Beispielen ist man meines Erachtens den Finanzdienstleistern, und das müsste auf die Versicherer letzten Endes irgendwo genauso zutreffen, ziemlich großzügig aus Wege gegangen. Oder ich finde sie nur nicht.
Nee, das ist so, also...
14 steht, siehe Beispiel im Papier, aber...
Also in der Struktur des Papiers ist das schon so, Frau Kau, wie Sie das festgestellt haben. Also in dieser Merkmalsdiskussion spielt das keine, spielen die keine große Rolle. Es kommt dann in der weiteren Folge, kommen eben mal drei konkrete Beispiele. Da müssen wir halt überlegen, ob wir die heute schon in Extenso dann durchdeklinieren wollen, aber in dem Papier kommen dann drei etwas längere Beispiele, wo man eben, sage ich mal, Geschäftsmodelle A und B mal nebeneinander stellt und eigentlich immer die gleiche Frage stellt, sollen die gleich oder unterschiedlich bilanziert werden und warum oder warum nicht. Und da ist auch ein Bankenbeispiel dabei, aber bei dieser Begriffsbestimmung jetzt hier, was diese Schlüsselmerkmale angeht, sind es eben, sage ich mal, im Wesentlichen hier wirklich Normalhandel, Industriedienstleistungsbeispiele, die hier kommen.
Ich sage das deshalb, weil wir ja gerade eben bei den Versicherern und beim IFRS 9 immer mit dem Businessmodell rumagieren, sodass uns dieses Papier hier potenziell zunächst mal nur begrenzt an der Stelle weiterhilft.
Ja, also ich würde jetzt von der Beobachtung des Ganzen drumherums auch vermuten, dass das auch am ehesten sogar in dem Sektor eine gewisse Prominenz erfährt. Nicht nur, weil jetzt zum Beispiel Insurance Contracts hier benannt ist als eine Möglichkeit, wo das auch noch eine Rolle spielen könnte. Wir haben schon über Long-Term-Investments gesprochen, wo es zumindest ausweislich der EFAG-Diskussion, vielleicht die Kommission, wie gesagt, kommt noch aus einer anderen Ecke, aber auch da eine größere Rolle spielt. Und auch wenn man jetzt die Kommentierung an EFAG dazu, zu dem Bulletin mal anguckt, die kommt tendenziell auch eher aus der Bankenrichtung. Also zumindest, sage ich mal, die jetzt eine gewisse Fürsprache auch haben für das Papier und sagen, das müsste eine stärkere Fokussierung im Standard-Setting und im Accounting allgemein haben.
Ja, was haben wir noch? Was ich auch noch nicht verstehe, also diese Schlüsselmerkmale des Geschäftsmodells, soll der Punkt 1 auch darstellen, ob ich nun vertikal oder horizontal integriert bin, oder, weil das kommt für mich hier eigentlich auch überhaupt nicht zur Sprache, oder da bin ich mir also auch nicht sicher, ob das überhaupt ein Punkt ist, der hier aufgegriffen ist. Die Beispiele, die hier genannt sind, also Forschung und Entwicklung, gut, und Vermarktung, oder ich könnte jetzt eben sagen, naja, Förderung und Veredelung ist, da bin ich, habe ich einen größeren Teil der Wertschöpfungskette, den ich abdecke, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das wirklich damit gemeint ist. Also für mich ist das teilweise, macht das einen sehr, ich sag mal, willkürlichen Eindruck, diese Schlüsselmerkmale. Ja.
Also ich habe wahrscheinlich auch viele andere. Also ich würde jetzt auch aus meiner Kenntnis nicht sagen, dass es eine sozusagen abgeschlossene akademische Diskussion gibt, zu sagen, genau das sind die empirisch nachweisbaren vier Merkmale, um die es geht. Ich habe auch ein bisschen, also wie gesagt, sind ja auch alles hier nur Quotes aus dem Papier, diese Beispiele. Ich habe insbesondere auch selber nochmal bei dem dritten Punkt Konfiguration, also das heißt hier im Original Asset Configuration, also da geht es so ein bisschen um die Allokation von Assets und Ressourcen. Da habe ich auch so ein bisschen gestutzt, weil ich in dem Bereich selber auch so ein paar praktische Beispiele kenne, wo ich sagen würde, naja, da fand ich die Beispiele jetzt auch nicht so zutreffend für das, was hier gemeint war. Also ob bei der Airline wirklich die Asset Allocation dann der ganz zentrale Punkt ist, würde ich sogar fast schon bezweifeln wollen. Sollten wir auf jeden Fall mal aufnehmen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass warum es jetzt genau die Merkmale sind, das kann man natürlich jetzt so ein bisschen das wird natürlich schon ein bisschen begründet, aus den und den Merkmalen heraus wird das jetzt abgegrenzt, aber weiß ich nicht, da könnte jetzt auch jemand kommen und sagen, mir fallen aber fünf andere Merkmale ein, die ich auch für abgrenzungswürdig halte. Also Sie haben ja gerade schon mal so ein Stichwort genannt, horizontal-vertikale Integration und solche Dinge, das sind natürlich auch noch ganz spannende Aspekte, die man mal mit anführen könnte. Ja. Also ich sag mal so,
ne, man kann manche sich schon runterfassen, dann gibt es ja noch diesen vierten Punkt mit Kunden, da geht es ja so ein bisschen in diese Richtung, auf welche Art von, das geht ja schon fast in der Marketingstrategie, will ich jetzt Qualitäts- oder Kostenführer zum Beispiel werden und so weiter, welche Kundengruppen spreche ich an, da ist hier ein Beispiel aus der Halbleiterindustrie, da bin ich nur leider persönlich nicht so firm, das konnte ich nicht so richtig einordnen, das mit den Luxusgütern, das habe ich noch ungefähr verstanden. Gleichwohl ist eben in der Tat die Frage, glaube ich, generell zu diesem ganzen Block dieser Merkmale, ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss, genau diese Abgrenzung zu treffen. Jetzt könnte man ein bisschen ergebnisorientiert mal eine Folie weitergucken und sagen, vielleicht ist das aber auch gar nicht so entscheidend, wenn man denn sich auf die weitere Argumentation hier einlässt, die dann nämlich sagt, also das dominante Merkmal ist dieses zweite von den vieren, nämlich Zahlungsmittel, Generierung, Wertschöpfung. Also alles, was Value Creation angeht, das wird also hier als zentraler, sozusagen auch ein bisschen umfassenderer Punkt dann angesehen. Ich habe hier auch mal eine Sache dann zitiert, wo hier einigermaßen versucht wird, mal die Begrifflichkeit dann wirklich zu definieren. Und das führt uns eben dann zu dem gerade schon angekündigten Cashflow Conversion Cycle. Also so nach dem Motto, vorne kommt Geld rein, wird in Inputfaktoren umgewandelt, dann gibt es irgendeine Art von Wertschöpfung, kommt ein Outputfaktor raus und der Outputfaktor wird wieder in Geld zurückgewandelt. Das ist ja so jetzt so das ganz grobe, sehr technokratisch-akademische Konstrukt, was hinter der Idee steht, und genauso wird es im Prinzip jetzt hier in dem Papier auch beschrieben, sodass man also für die weitere Diskussion sich dann überlegt hat, welche Art von Cashflow-Conversion-Cycles gibt es denn und was macht denn nun wiederum solche Zyklen, Zyklusmechanismen aus, die vielleicht relevant sein könnten, um daraus unterschiedliche Accounting-Folgen abzuleiten. Das ist dann das, was auf Folie 13 hier kommt, diese verschiedenen Arten oder Eigenschaften von Zyklen. Also wie gesagt, bis dahin wird es eben hier eine relativ akademische Diskussion wirklich über diese Begrifflichkeit. So, dieser akademische Teil endet dann mit drei etwas längeren Beispielen: Banken, Mobilfunknetzbetreiber, Versicherung. Also da kommen wir dann eher in diesen Financial Institution Bereich dann rein, wenn es um diese Anwendungsfälle geht. Die enthalten dann jeweils eine Option, Geschäftsmodell A oder B, und vermutlich wird es dann, wenn wir das finale Papier so haben, dass so wie jetzt auch in dem Entwurf dazu dann eine Frage drin steht, sind die Ansätze A und B sachgerecht, sind beide sachgerecht, sollte man sich für einen entscheiden, oder wie sehen Sie das vor dem Hintergrund so eines Business Model Approaches? Ich habe das jetzt ganz bewusst noch nicht in extenso in die Slides genommen, weil Hans Schön dazu sagte, naja, da erwartet er auch noch eine Rückmeldung, insbesondere von den Franzosen, ob das mit den Beispielen jetzt auch da genauso bleibt, insbesondere auch was dann die Fragestellung dazu angeht, dass, wenn Sie das Papier gelesen haben, wird Ihnen das auch aufgefallen sein, im Moment sind die Fragen, die da sind, auch noch nicht so richtig strukturiert nummeriert, also wir müssen uns noch ein bisschen überraschen lassen, was ist denn eigentlich am Ende der tatsächliche Fragenblock, der für eine Kommentierung da eigentlich drin sein soll. Ja, also das soweit zu den Beispielen, aber es werden vermutlich diese drei Beispiele sein. Danach kommt dann sozusagen ein Lackmustest dieser ganzen Idee gegen die Framework-Kriterien. So eine konzeptionelle Diskussion in Kapitel 4. Die habe ich jetzt hier auch einfach nochmal versucht, auf Folie 15 ein bisschen zusammenzufassen. Die ist dann im Ergebnis auch gar nicht so überraschend und die ist im Kern auch das, was im Bulletin schon drin war. Deswegen habe ich auf den folgenden Folien, die wir nicht im Einzelnen durchgehen brauchen, 16, 17, 18, 19, schon mal so ein bisschen versucht rauszufiltern, was sind denn an einzelnen Pro- und Kontra-Argumenten hier drin, und habe auch jeweils nochmal dahingeschrieben, wo die im Bulletin-Papier alles schon mal auftauchen, weil das dort nämlich in der Tat der Kern der Diskussion war. So, was kommt im Ergebnis raus? Im Ergebnis kommt eigentlich raus, also von den beiden Fundamentals haben wir eigentlich kein Problem, weil sowohl Relevance als auch Faithful Representation sollte ja wohl hochgradig konform sein mit so einer Business Model Idee, so das Papier. Und bei den Enhancing Kriterien sind zwei eigentlich nicht betrachtet worden, also Timeliness und Verifiability sind nicht drin, aber natürlich Vergleichbarkeit und insbesondere auch nochmal Verständlichkeit. bei dem Thema Vergleichbarkeit noch ein ganz interessanter Seitenaspekt, der hier nochmal ganz ausdrücklich aufgenommen worden ist, ist eine Diskussion zwischen Vergleichbarkeit und Uniformity. Also so ein bisschen die Frage, die ja insbesondere Gegner von so einer Geschäftsmodellidee häufig vorbringen, naja, dann sind die ja nicht mehr vergleichbar, wenn verschiedene Berichterstatter dann mit verschiedenen Geschäftsmodellen auch unterschiedlich bilanzieren. Da baut das Papier aber eine ganz klare Argumentation auf und sagt, nee, das ist sogar genau so gewollt, weil wir wollen eigentlich nur, dass jemand mit dem gleichen Geschäftsmodell auch gleich bilanziert und wir denken, dass auch nur die eben vergleichbar sein müssen oder gerade die vergleichbar sein müssen. Das führt dann so ein bisschen sogar an den Punkt, naja, wenn jemand nicht einen Business Model Approach verfolgt, ist er vielleicht sogar gerade nicht dann framework-konform unterwegs, weil er vielleicht gerade diese wichtige Vergleichbarkeit gar nicht gewährleisten kann. Sodass also im Ergebnis schon rauskommt, das, was hier im Prinzip jetzt überlegt worden ist zum Thema Business Model, ist, soweit es jetzt diese Begriffsabgrenzung und weitere Intention angeht, auch im Einklang mit dem Rahmenkonzept, wie wir es heute kennen. Und dann gibt es in dem Research Paper, der in dem Bulletin noch nicht drin ist, nochmal so einen kleinen Abklatsch, sage ich mal, eine Seite zum Thema Stewardship. Und auch mit der Rechenschaftsfunktion wird sozusagen zumindest kein, sage ich mal, Widerspruch gesehen, sodass im Sinne des Papiers also eigentlich dieses Konzept bis dahin als im Einklang mit dem Rahmenkonzept im Prinzip weitestgehend durchgeht. Es ist schon so, dass zu den einzelnen Kriterien, sehen Sie ja hier auch einige Kontraargumente kommen, die werden aber bei jedem einzelnen Punkt eigentlich durch die Pro-Punkte mehr als ausgewogen, sodass das Papier dann eben im Schluss dazu kommt, okay, wir hätten hier auch kein Problem damit, das weiter umzusetzen.
Das heißt aber auch, dass ich innerhalb eines Konglomerates unterschiedliche Business Models haben kann und dass ich dann, wenn ich auch nur einen Konzernabschluss mache, innerhalb dieses Konzernabschlusses für einzelne Bereiche unterschiedliche Accounting Policies anwenden könnte. Jetzt mal exemplarisch in einem Bereich oder müsste. In einem Bereich bilanziere ich dann Investment Property auf Basis von Fair Value, im anderen Bereich at Cost. Das wäre die Konsequenz, mit der man dann leben sollte, müsste, dürfte, könnte. Ist alles vergleichbar. Ja, deshalb, also Comparability ist auch der Punkt, wo ich die meiste Farbe gemalt habe. Ja.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und ich gebe zu, ich habe die Beispiele jetzt, die du eben genannt hast, nicht gesehen, mit Banken, Mobilfunk, Netzbetreiber, Versicherung. Ich befürchte aber, was heißt befürchte, aber ich gehe mal davon aus, dass das Business Model relativ breit angelegt ist. Man will es ja zu Management Intent irgendwo abgrenzen. Deswegen frage ich mich am Ende tatsächlich, es hilft doch, ich habe ein Business Model, das mir als Management gewisse Freiheitsgrade lässt. Sonst würde ich mich ja einschränken und am Ende sagen, ich kann eigentlich gar nicht reagieren, ich bin nicht flexibel genug. Und da muss ich mir am Ende fragen, ich glaube, viel Schaden tut es nicht. Aber es nützt auch nicht allzu viel. Ich habe das Gefühl, man diskutiert hier über ein Thema, was sich am Ende, ja, der Berg kreist und gebar eine Maus, weil am Ende kommt es dann doch wieder aufs Management Intent an. Ja, und wie gesagt, da gibt es halt Pros und Cons, da muss man sich überlegen. Und beim IFRS 5 hat man es ja. Und das Problem ist eben halt, dass man beim Management Intent eben halt enge Grenzen ziehen muss und sagen muss, innerhalb eines Jahres, wenn du das nicht gemacht hast, du, und vielleicht gibt es dann auch mal wieder irgendwelche Sachen wie Tainting Rules oder sowas, weil man das irgendwo eingrenzen will. Aber ich sehe im Moment, ich weiß, du hast das ja jetzt dich da auch schon im Einzelnen mit eher beschäftigt. Hast du den Eindruck, dass man über dieses Thema, wie im Moment Business Model da definiert wird, auch in den abgrenzenden Beispielen, dass man sagt, ja, jetzt, da habt ihr jetzt aber den Durchbruch mit, ich übertreibe es extra, ja. Oder dass das irgendetwas tatsächlich, wenn man es mit reinnimmt ins Framework, wirklich dazu führt, dass man in Zukunft eine more faithful oder wie auch immer, more reliable oder wirklich da eine bessere Bilanzierung rauskommt. Ich sage mal, wenn ich ein Business Model zugrunde lege und sage, bilanziere doch einfach nach dem, wie du dein Geschäft führst, würde jeder sagen, verstehe ich, aber würde jeder sagen, ja, das macht doch Sinn. Da nicken wir alle und haken es sofort ab. Von daher, ich sehe da jetzt nichts Schlechtes drin. Allein mir fehlt irgendwo der Glaube, dass da am Ende wirklich was Produktives bei rauskommt. Weil eigentlich wird es nur helfen, wenn man es relativ eng fasst. Wenn man es zu breit fasst, kommt aber nichts raus. Und dieses Engfassen, da lässt man ja die Hände von, weil dann kommt man in diesen Geruch Management Intent.
Also was halt auffällig war, hatte ich vorhin kurz angedeutet, ist, wenn es darum geht, konkrete Beispiele zu nennen, wo man im Moment noch mit diesem Ansatz Herausforderungen in den aktuellen IFRS hätte, da ist das Papier halt relativ schwach, weil dann bleibt eben aktuell eigentlich nur noch dieses IR36-Beispiel über das man sich ja auch noch trefflich streiten kann. Ne? Aber das ist das Einzige, was eigentlich noch überbleibt, wo ich sagen würde, da ist man nicht sowieso schon dran. An diesem Thema BRRA-Plans, das wird hier aufgegriffen, da würde ich sagen, ja okay, das wird sich jetzt sowieso bald lösen. Und Insurance Contracts, da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich bald löst, aber da würde ich zumindest sagen, auch an dem Thema, in Summe ist man ja dran. Da kann man ja jetzt nicht sagen, da müsste jemand ganz neu nochmal an den Diskussionen einsteigen. Deswegen ist natürlich auch aus dem Papier heraus schon so ein bisschen die Frage, so wie viele konkrete Baustellen haben wir denn eigentlich noch? Und das erklärt dann eben, dann kommen wir wieder, schließt der Kreis zum Anfang, glaube ich, so ein bisschen dieser Weg übers Performance Reporting, dass man eben sagt, also ein bilanzielles und ein Bewertungsthema ist es vielleicht gar nicht, vielleicht ist es am ehesten wirklich noch ein G&V-Thema, ein Presentation-Thema, ja, das, also wir brauchen jetzt nicht auf die anderen konkreten Beispiele eingehen, aber es gab ja schon in dem Bulletin und auch in dem Research Paper nochmal aufgegriffen, noch ein anderes sehr einfaches Beispiel von diesem, ich weiß, was war das, irgendwie ein Kupfer-Wolle-Einkäufer, irgendwie sowas, also auf jeden Fall ein Rohstoff-Einkäufer, wo gesagt wurde, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das könnte jemand sein, der im Commodities, im Trading-Bereich aktiv ist und mit diesen Materialien selber handelt, und es könnte jemand sein, der die selber in seiner Wertschöpfungskette weiterverarbeitet. So, und dann sind wir aber genau da, wo wir heute sowieso schon sind, wo uns IRS2 ja ohnehin schon eine Ausnahmeregelung gibt, die sagt, ja, in den Konstellationen ABC ist eine Fair-Value-Bewertung ausnahmsweise möglich, wenn ich wirklich als Trader unterwegs bin, und dann hätten wir sogar noch einen weiteren Schlenker über IRS39. Das heißt also, was ich interessant fand, ist, dass hier ein Beispiel am Anfang aufgenommen wird, was zumindest meine persönliche Meinung eigentlich im Moment schon gelöst ist, oder wo ich sagen würde, dazu habe ich schon eine konkrete Accounting-Regelung, die mir genau das beantwortet, was mir das Papier eigentlich nochmal jetzt vorschlagen möchte. Ich würde halt umgekehrt mal zurückfragen, wo sind die echten großen Baustellen eigentlich? Also ich bin da ja gern für Vorschläge offen.
Ich meine, es soll ja eine Grundlage sein für zukünftiges Standard-Setting, und vielleicht eröffnet das Möglichkeiten, von Uniform Accounting Policies wegzukommen und näher die Bilanzierung gemäß der Steuerung des Geschäfts zu formen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, unsere Immobilientochter, die bilanziert auch im eigenständigen Abschluss mit den Fair Values nach IAS-40. Ja, und machen wir aber im Konzern nicht, weil wir nicht wollen, dass das auf alles überschwappt im Gesamtkonzern. Ja. Und das sind so, natürlich, da macht man einen Spagat. Vielleicht könnte die Entwicklung sich dahin bewegen. Weiß ich nicht.
Ist das nicht nützlich zu verstehen, dass man natürlich sagt, okay, man hat ja viele Beispiele, wo das Business Model eine Implikation hat zurzeit. Und dass man das irgendwo im Framework dann festlegt und sagt, okay, das kann Einfluss für Bewertungsfragen haben. Ich sehe sonst keinen Mehrwert, auch wie du das sagst. Wozu soll das noch mehr führen? Oder ist das mehr dann auch zu einer Scheidung zu sagen, Performance Reporting, ist das jetzt G&V oder ist das OCI? Wenn ich zum Beispiel jetzt Erträge habe, die eben in dem Business Model Hold to Collect eben Verkaufserlös, dass sie ins OCI gehen oder irgend sowas. Ist da was zu gesagt worden in dem Paper? Oder ist das nur so eine theoretische Übung jetzt?
Also kommt dann so ein, aber eben auch noch relativ global galaktisch in dem Abschnitt 5, wo es dann darum geht, was sind denn jetzt die konkreten Konsequenzen? Und da wird im Prinzip so ein zweistufiges Vorgehen oder zwei Konsequenzen eigentlich vorgestellt. Das eine ist eben genau der Punkt zu sagen, also das muss ins Rahmenkonzept rein, und dazu muss eine gewisse Guidance gegeben werden im Rahmenkonzept, wie denn dann sozusagen einzelne Standards daraus sozusagen zu schnitzen sind aus diesem Rahmenkonzept. Und da ist auch wieder so ein kleiner Kriterienkatalog in dem Papier nochmal drin, was denn das so wäre. Das ist hier auf Folie 20 auch nochmal dargestellt. Also wann soll denn ein Businessmodell jetzt immer zum Tragen kommen? Das überrascht jetzt vielleicht auch nicht, wenn es den wirtschaftlichen Gehalt einer Transaktion verbessert, Erhöhung der Konsistenz, gleichartige Darstellung gleichartiger wirtschaftlicher Sachverhalte und so weiter.
Ich finde, wenn ich das gerade dazwischen sagen darf, zwei davon wahrscheinlich in unterschiedlicher Richtung, entgegengesetzter Richtung, merkwürdig. Die Ableitung von KPIs, Key Performance Indikatoren. Ich lebe vielleicht auf einem anderen Stern, aber wollen wir uns wirklich in Kennzahlen bei Standardisierung von Rechnungslegung oder Finanzberichterstattung einlassen? Nach meinem Dafürhalten ist das Teufelszeug und gehört Earnings per Share als erstes abgeschafft. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns, natürlich können wir die Ableitung von KPIs irgendwo aufnehmen, aber wie wollen wir das anders als industriespezifisch und ständig sich fortentwickelnd, da können wir doch die permanente Standardisierung einführen. Denn wir wissen doch so schon, dass kaum einer, oder es gibt immer so Familien oder Truppen von verschiedenen KPIs oder so, aber die Vielzahl ist doch viel zu groß. Und ich meine, die gleichartige Darstellung gleichartiger wirtschaftlicher Sachverhalte.
Ich muss mal sagen, wenn ich mir jetzt auch nochmal die Charakteristika ansehe, an denen man jetzt Business Model überprüft, da sage ich mir, da ist doch alles drin. Das Business Model ist doch nur Relevanz, Entscheidungsnützigkeit. Ja, wenn jemand Investment Property, sage ich mal, nutzt zur Vermietung und so weiter, dann ist es halt entscheidungsnützlicher, es so und so zu zeigen, vielleicht zum Fair Value zu bilanzieren und andererseits eben halt weniger. Oder wenn ich verschiedene Financial Asset Klassen habe und sage, die einen halte ich eben halt bis zum Ende, dann ist es nützlicher, sie anders zu bilanzieren, was die zukünftigen Cash-Inflows angeht, als anders. Ich brauche dazu dieses Business Model gar nicht. Wahrheitsgetreue Darstellung, Faithful Presentation, wunderbar, ja. Und ich glaube am Ende, wenn ich jetzt mal auf 20 gehe, worauf, ich habe bei zwei anderen Punkten eigentlich sogar noch ein Problem, da wird dann irgendwie erzählt, bessere Darstellung der Wirtschaft als einer Transaktion. Reden wir jetzt hier wieder über eine Transaktion oder reden wir über ein Geschäftsmodell, das doch sehr breit sein soll. Gleichartige Darstellung gleichartiger wirtschaftlicher Sachverhalte. Also ich halte es nochmal, grundsätzlich finde ich gut, dass man, ich komme jetzt zum Management Intent, den eigentlich berücksichtigt, weil der dann eher die zukünftigen Cash-In- und Outflows. Mir ist bewusst, das Problem, das man hat, ist hier, dass hier Abuse vorliegen kann und so weiter. Das muss man irgendwie gucken, ob man es in den Griff bekommt. Aber das Geschäftsmodell an sich, ich glaube, da baut man Popanz auf und glaubt sich da irgendwas mit. Ja, ist ja gut, dass man darüber spricht, aber im Endeffekt, ich glaube, das Geschäftsmodell, das hat man eingeführt, weil man zu Recht gesagt hat, Management Intent ist teilweise schlecht. Ich brauche etwas Verlässlicheres, was ich beobachten kann, was vielleicht dokumentiert ist. Und das ist quasi das Geschäftsmodell. So, das ist aber zu grob, um am Ende dann zu helfen. Von daher bin ich mir da jetzt wirklich nicht so, ich muss sagen, bin da schon sehr, sehr, sehr kritisch, ob das wirklich irgendwo weiterhilft, das Business Model.
Ich glaube, dass gerade durch die Art und Weise, wie das bei EFRAG vorgetragen wurde, der Treiber nicht war, das Businessmodell positiv abzugrenzen, sondern praktisch eine Begründung dafür zu liefern, warum man eine bestimmte Bilanzierungsweise, die der IASB-Vorschrift nicht anwenden will. Genau umgekehrt. Ja? Man sagt, mir passen diese Regeln nicht, because they don't reflect my business model. So, und wir können an der Stelle im Grunde genommen die Diskussion von heute Morgen doch wunderbar nehmen mit den Versicherungsverträgen. Ja? Wir haben verschiedene Arten von Versicherungsverträgen. Wir haben kurzfristiges, langfristiges Geschäft. Wir haben Primärversicherer und Rückversicherer. Wir haben Versicherer in Kontinentaleuropa und auf der anderen Seite des Teichs. Irgendeinen wird es immer geben, der bei dem Standard sagt, that doesn't reflect my business model. So. Wenn man jetzt das Business Model mal beschreibt, nach den Kriterien, die sie da ja aufgeschrieben haben, diese vier Boxen da, ja, da wird wahrscheinlich bei jedem Versicherer genau das gleiche Business Model drinstehen. Sind die jetzt alle vergleichbar? Nö. Kommt das Ergebnis dasselbe raus? Auch nö. So, ist das jetzt gewollt oder ist das ein schlechter Standard? Ja. Ja. Also, das, ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das sehen. Ich bin da vielleicht ein bisschen sehr gebranntes Kind bei der Diskussion bei IFRS 9, wo man genau das zum Vorwurf gemacht hat. Ja? IFRS 39 war ein schlechter Standard, ja, jetzt will man irgendwas ändern, it doesn't reflect my business model, da war viel zu viel Value drin. Ja? Das war der, sag ich mal, die Umschreibung, die das Ganze dann bekommen hat. Das lief alles unter dieser Business Model-Wolke. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man dieses Argument immer wieder vorzieht, wenn man sagt, oh, hier passt da aber eine Regelung nicht. Statt dass man sagt, wir haben doch heute schon was, nennt sich Faithful Representation. Gut, die Hürde ist noch ein bisschen höher. Ja? Denn es wird ja allgemein davon ausgegangen, dass wenn ich die Standards anwende, so wie sie angewendet werden sollten, dass das dann ein True and Fair View vermittelt. Vielleicht müsste man, wenn man ins Standard-Setting eingreifen will, eher dort ansetzen und sagen, vielleicht braucht man eine neue Definition davon, was true and fair ist, nämlich eine Art Meta-Betrachtung. Ja? Also, dass man diesen Konsens aufhebt, dass wenn ich mit den Einklang mit den Standards bilanziere, dass ich dann mal prima facie ein true and fair View vermittle. Dann hätten wir nämlich, glaube ich, auch die ganze Diskussion um IFRIC 21 in der Form nicht geführt, wie wir sie jetzt im Augenblick führen. Wir sagen, wir bilanzieren ja im Einklang mit den Standards, aber trotzdem kommt irgendwas raus, was wenig Sinn ergibt. Das ist eigentlich genau die gleiche Aussage. Man macht irgendetwas, man wendet die Standards an, aber irgendwie findet man das sinnentstellend. Ob es zu Recht oder Unrecht ist eine andere Frage. Und man benutzt als Begründung dafür, dass das im Konflikt mit dem Business Model steht.
Dann darf man was anderes machen.
Das ist der implizite Treiber, der hier dahinter steht. Und ich glaube, das muss man an der Stelle sehen. Man kann das Papier absolut neutral lesen und sagen, ja gut, da steht eigentlich nichts Neues drin, das ist völlig ungefährlich. Aber wenn man diese Logik so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann kriegt das Ganze natürlich einen Zungenschlag, der in eine völlig andere Richtung geht. Ja? Und ich glaube, deswegen ist Hans auch im Board so alert an der Stelle, dass er sagt, genau aus dem Grunde will ich das Thema bei mir nicht im Framework drin haben. Ja? Das heißt, wenn ich schon ins Framework, in die Verfassung, die Rechtfertigung reinschreibe, von der Verfassung abzuweichen, ja, dann kann ich das Thema eigentlich gleich beiseite lassen.
Aber ist es denn im Moment nicht gerade so, dass man sagt, eigentlich soll das Framework doch nur dazu dienen, dem Board Leitlinien zu geben, neue Standards zu setzen? Ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass man zum Beispiel das Business Model oder Faithful Presentation am Ende als Override nimmt und sagt, aber das, was jetzt im neuen IFRS 4 oder wo auch immer drin steht, ist keine Faithful Presentation, deswegen weiche ich mal vom Standard ab. Also das ist doch... Das ist
eine der ganz spannenden Fragen in dem Conceptual Framework Papier, weil in der Tat drin steht, das soll primär die Leitlinie für den Board sein. Das ist aber einer der Punkte, der massiv angegriffen wird. Nicht zuletzt wegen der IAS-8-Diskussion. Ja, was mache ich, wenn ich Regelungslücken habe? Also Tech hat den Punkt aufgebracht, in Australien wird der Punkt aufgebracht, dass man sagt, nein, das soll eigentlich schon für alle gelten. Und dann ist die Frage, okay, ab wann darf ich denn abweichen?
Aber wer denn, ich finde es ja gar nicht schlecht, nochmal, dass man, wenn man Standard setzt, sich überlegt, dass es möglicherweise, ich benutze mal das Wort, unterschiedliche Businessmodelle gibt. Und dass es immer doch deswegen unterschiedliche Ansatzbewertungs- oder wie auch immer Regeln geben sollte, weil dadurch besser die zukünftigen Cashflows dargestellt werden. Und dass man das, und den Eindruck habe ich ja auch gerade jetzt, ich meine, das sind ja schöne Beispiele, IFRS 9, IFRS 4 sind ja die neuen Standards, Revenue Recognition wird ja auch genannt, wo das Board genau das ja berücksichtigt hat. Vielleicht geht es einem nicht weit genug, dem anderen zu weit, gut, man muss immer irgendwie einen Kompromiss machen. Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn man vielleicht sogar sagt, Faithful Presentation, die Sachen sind ja alle schon drin und man könnte ja Business Model zum Beispiel als Unterpunkt für Relevanz oder wie auch immer nochmal nehmen und sagen, das wäre so ein Punkt, den man beachten muss, auch beim Standardsetzen, dass natürlich eine Faithful Presentation unter anderem auch davon abhängt, wie jemand sein Geschäft betreibt. Das wäre für mich mal so ein...
Ja, sowas denke ich mal, das aus meiner Sicht auch Sinn machen und das könnte ich gut unterstützen, dass man letztendlich mit im Framework sozusagen verankert, dass das ein Gesichtspunkt ist, den ich beim Entwickeln von Standards eben berücksichtige, wie du gerade gesagt hast, Güte, was ja auch gemacht wurde sozusagen, aber das eben auch mal dazu führen kann, dass vielleicht ein einzelner Vermögenswert vielleicht unterschiedlich bilanziert werden kann, je nachdem, in was für einem Business Model ich ihn gerade benutze. Dass das beim Standard-Setting aber dann schon sozusagen berücksichtigt wird und nicht später dem Preparer dann ein Overriding Principle an die Hand gibt, mit dem man sozusagen alles ausbügeln kann, was ihm nicht passt. Aber wir kennen jetzt im Beispiel im IFRS 9, wo es eben vielleicht irgendwo Amortized Cost und Fair Value Through P&L für den gleichen Vermögensgegenstand gibt, je nachdem, in was für einen Kontext ich ihn eben benutze für meinen Geschäftsbetrieb, was vorher, glaube ich, in so einem Extremfall für den Handelsbestand und langfristige Anlage auch irgendwo befürworten würden und das sozusagen mit als Prinzip zu verankern, halte ich für nicht schlecht. Also als Overriding Principle in diese Richtung, das halte ich für extremst gefährlich und ich kann jetzt nur auf die Diskussionen in der Versicherungsbranche referenzieren, wo es immer wieder um Geschäftsmodell gibt und jeder bemüht jetzt wieder, dass sein Geschäftsmodell da nicht richtig abgebildet ist in den Vorschlägen vom IASB und wenn man dann mal hinterfragt, sozusagen, wirklich genauer reingeht, dann sieht man, dass teilweise die Geschäftsmodelle und die Produkte sehr ähnlich sind, aber die Leute kommen aus einer unterschiedlichen Historie und das, was sie dann in der Bilanzierung abbilden möchten, ist recht unterschiedlich. Ist aber nicht unbedingt um das unterschiedliche Produkt oder Geschäftsmodell geprägt, sondern von einem anderen Bilanzierungsverständnis und wie man sozusagen seine Ergebnisse auch nach draußen kommunizieren möchte. Und ich sehe dann die Gefahr, dass das nämlich der Treiber ist sozusagen. Und dann ist, glaube ich, keinem geholfen. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Weil ja, die aufgezeigten Missbrauchsmöglichkeiten, glaube ich, die Benefits nicht ausbügeln können.
Ich glaube auch, wenn man das dem Anwender überlässt, das birgt gewisse Gefahren. Und wenn man das vorweg, sage ich mal, schon auf Standard-Zeta-Ebene regeln möchte, ist das, glaube ich, vom Grundsatz her erstmal ein guter Gedanke und der richtige Weg. Man muss natürlich dann auch ein bisschen aber noch im Auge behalten, das wird dann sicherlich aber dann auch Auslegungsbedarf haben auf Standard-Zeta-Ebene, weil da sicherlich viele Fragen halt vorab geklärt werden müssen, die sich den einzelnen Anwendern dann stellen. Also da muss man halt in der Breite dann abdecken, auf Standard-Zeta-Ebene.
Mit einem Blick auf die Uhr, der Versuch der letzten Kurve.
Ja, also ich kann ja noch mal so ein paar Punkte, die auch bei dem IFES-Meeting dazu angesprochen wurden, die gehen jetzt, passen nämlich sehr gut, weil die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Also als ein Schön das vorgetragen hat, da waren auch mehrere, sage ich mal, Kommentare, die so in ein ähnliches Horn geblasen haben, die auch gesagt haben, naja, haben wir nicht mit Faithful Representation schon relativ viel hier eigentlich abgebildet von dem, was in diesem Papier vorgeschlagen wird, so nach dem Motto, der gesunde Menschenverstand des Standardsetters wird schon an den richtigen Stellen das auch berücksichtigen, ja, was eigentlich hier gefordert ist. Und wenn ich jetzt mal auf Folie 21 gucke, jetzt, da ist ja dann auch der zweite Schritt angedeutet mit, wie soll das dann in Einzelstandard operationalisiert werden und welche Kriterien sind an Geschäftsmodelle konkret zu hinterlegen, damit sie in einen Standard kommen. Da würde ich jetzt einfach mal keck behaupten, naja, vielleicht ist das aber bei ISB und ISC die letzten 40 Jahre sogar schon gemacht worden, weil man im Unterbewusstsein so ähnliche Kriterien schon häufiger mal im Kopf hatte, als man den einen oder anderen Standard gemacht hatte. Vielleicht nicht immer, aber ich sag mal so, eine gewisse Logik ist ja schon zu erkennen, dass an bestimmten Sollbruchstellen, wo Geschäftsmodelle eine besonders große Rolle spielen, solche Dinge in den Standards ja auch schon vorhanden sind. Und das hat dann auch bei dem IFES-Meeting so ein bisschen in diese Richtung geführt oder die Frage aufgeworfen, wie relevant ist so ein Research Paper? Brauchen wir das wirklich? Guido, das, was du gesagt hast, kam auch vor, so nach dem Motto, sollte man nicht vielleicht so ein Unterkriterium machen oder um Faithful Representation weiter auszulegen. Summa summarum, glaube ich, aber kam auch so ein bisschen diese Befürchtung durch, naja, dieses Overriding Principle, das sollte man natürlich partout verhindern oder es sollte nicht darin ausufern, sondern wirklich nur so, wie es jetzt eigentlich auch im Papier geschrieben ist, nämlich zu sagen, es soll eine Guidance geben für Standard-Setting, also dieses Business Model an sich gibt mir noch überhaupt kein Accounting-Recht, sondern das ist nur sozusagen ein Anker fürs Standard-Setting, aber natürlich wäre die Frage, was dann praktisch tatsächlich passiert. Ja, insofern sage ich mal, hatte, glaube ich, auch so ein bisschen den Eindruck, dass das Bulletin so ein paar offene Türen eingerannt hat oder an der einen oder anderen Stelle. Das wird jetzt für mich auch deutlich an der Kommentierungslandschaft dazu. Also wie gesagt, wir haben nur 7 Kommentierungen in Summe, die bis jetzt eingestellt sind. Davon sind eigentlich nur 3 explizit zum Business Model und die anderen sind eher so zur, sage ich mal, Gesamtkontext Role of the Framework. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wo wir jetzt einen konkreteren Anker nochmal haben, ist dieses Thema zu den Long-Term Investments, also wo jetzt Herr Efrag gerade an die Kommission sich äußern wird, wie denn damit eigentlich weiter zu verfahren ist, weil das natürlich schon nochmal ein ganz guter praktischer Anhaltspunkt ist, zu sagen, spielt den Geschäftsmodell gerade bei sehr, sehr langfristigen Investitionsvorhaben eine Rolle und was sollte das eigentlich für einen Accounting-Impact haben. Ich weiß, vielleicht kann der Herr Barko dazu nochmal 2 Takte aus seiner Wahrnehmung sagen, weil er da, glaube ich, auch ganz gut dran ist an dem Geschehen.
Kann ich gern machen. Die EU-Kommission hat dieses Papier veröffentlicht, eigentlich vor dem Hintergrund, dass man feststellt, dass Infrastrukturinvestitionen kein hinreichendes Funding mehr bekommen können. Das war der Treiber. Das heißt, die Staaten haben kein Geld mehr, um große Maßnahmen durchzuführen. Und die Privatwirtschaft schreckt aufgrund der Volatilität und der gemachten Erfahrungen nun an den Kapitalmärkten eher davon zurück, Kapital zur Verfügung zu stellen. Und dieses Thema hat sich die EU-Kommission aufgenommen und hat analysiert, was man tun könnte, um in irgendeiner Form den gegenzusteuern. In einer einzigen Textziffer wird dann auch ein kurzer Seitenschlenker auf das Accounting gemacht, im Zusammenhang mit volatilen Kapitalmärkten. Da wird dann die Frage gestellt, ob gegebenenfalls die Art der Bilanzierung einer langfristigen Finanzierung auch einen Einfluss haben könnte darauf, dass eben das Kapital halt ausbleibt. Und das, was implizit natürlich mitschwingt, ist, kann es sein, dass eine womöglich gebotene Fair Value-Bilanzierung für viele halt abschreckend wirkt und deswegen nicht gewährt wird. Das ist der einzige Hinweis, der dort an der Stelle gegeben wird. Vielleicht ein bisschen weitergehend, etwa zeitgleich dazu hat die Group of 30 ein Papier entwickelt, was noch ein bisschen umfangreicher war, und dort stehen deutlich heftigere Bilanzierungsalternativen für langfristige Kapitalgewährung. Da stehen solche Dinge drin, wie wir arbeiten mit gemittelten 5-Jahres-Durchschnitten und was weiß ich alles. Also nicht Fair Value, also nicht für Fair Value, nicht fortgeführte Anschaffungskosten, sondern irgendwelche wünscht ihr was Werte. Dass EFRAG sich dieses Thema jetzt überhaupt auf die Agenda schreibt, hängt eigentlich nur mit einem einzigen Aspekt zusammen, nämlich mit der Kommentierung von IFRS 9 für Classification and Measurement. Wir haben ja unsere Position erst relativ spät im Grunde genommen endgültig abgestellt, wo wir gesagt haben, wir glauben schon, dass die OCI-Bewertung in IFRS 9 richtig und wichtig ist. Wir glauben nur, dass die Operationalisierung über das Geschäftsmodell, so wie man sich das vorstellt, hat nicht funktioniert, und haben deswegen einen Gegenvorschlag erarbeitet, der darauf verzichtet, ein OCI-Modell konkret zu identifizieren, sondern abzielt im Grunde genommen auf bekanntere Geschäftsmodelle, insbesondere auf Handel. Das kam für EFRAG deutlich zu spät im Prozess. Man hat gesagt, wir können uns jetzt damit nicht mehr eingehend beschäftigen. Wir sind nicht davon überzeugt, dass der OCI-Ansatz, den der IASB gewählt hat, der richtige ist, und deswegen sagen wir, wir bleiben bei unserer Meinung, dass es bei 2 Geschäftsmodellen bleiben soll, mich halten und zocken. Und irgendein Mischmodell nicht da ist. Wir geben dem IASB vielmehr nur zu bedenken, dass es wahrscheinlich noch weitere Geschäftsmodelle gibt, und wir werden deswegen gucken, ob wir weitere langfristige Geschäftsmodelle, die ein OCI-Treatment rechtfertigen können, entwickeln können. So, und in dem Zusammenhang hat man jetzt dieses Papier der EU-Kommission aufgenommen, hat gesagt, guck mal, da geht es um langfristige Finanzierung, da will man eigentlich auch die kurzfristigen Wertschwankungen nicht in der G&V haben. Wäre das nicht im Grunde genommen ein wunderbarer Aufhänger, um dem IASB ein Beispiel dafür zu geben, in welchen Fällen eine Fair Value-Bewertung gegen das OCI eigentlich sachgerecht sein könnte? Das würde gleichzeitig das Problem der Versicherungen lösen, weil man sagt, das ist auch ein langfristiges Geschäftsmodell. Ja, habe ich jetzt halt noch ein zweiteres, das sind die Infrastrukturmaßnahmen. Dann könnte man vor dem Hintergrund nicht im Grunde das Ganze beantworten. Und das ist der Treiber eigentlich dieser ganzen Sache. Meine persönliche Meinung ist, das eine hat so viel mit dem anderen zu tun, wie eine Biene irgendwo mit fast Joghurt oder so. Ich denke, klar, die Themen sind miteinander verknüpft. Ich könnte aber auch sagen, das Geschäftsmodell einer Hypothekenbank ist wahrscheinlich auch langfristig. Ja, also ich meine, wir würden noch mit Sicherheit ein paar andere anfallen. Das Betreiben von Atomkraftwerken würde ich auch als eher eine langfristige Angelegenheit sehen. Ja, gut. Also, vielleicht nicht gerade hier, aber in Finnland mag das dann nochmal so sein. Ja. Aber ich denke, es gibt natürlich in irgendeiner Form Geschäftsmodelle, die eher langfristig sind und manche, die eher kurzfristig sind, aber das hat natürlich mit dieser EU-Frage überhaupt nichts zu tun, weil da ganz klar ein Public Policy-Hintergrund war. Ja, wie kriegen wir im Grunde genommen die Kohle ran, damit wir im Grunde genommen unsere öffentlichen Haushalte entlasten können? Das war die Frage, die gestellt wurde. Und das jetzt zu verknicken mit einer IFRS 9-Diskussion und dort Druck zu entfachen beim IASB ist nach meinem Dafürhalten völlig kontraproduktiv.
Okay.
Also Kernkraftwerke sind in der Tat bei dem IFAQ-Papier explizit genannt und ich glaube, das verlässt ja dann sogar auch den IFRS-9-Kontext sogar irgendwann mal, weil gerade wenn ich so an die Passivseite von so einer Gesellschaft denke, da geht es ja dann eher auch um normale Rückstellungen in gewissen Größenordnungen und andere Dinge. Insofern bleibt das mal ganz spannend zu gucken, wie da jetzt die Reaktionen drauf sind. Das wird ja jetzt auch diese Woche sicherlich dann mit verabschiedet werden, das Papier nochmal mal gucken. Aber das ist halt schon, also da sieht man sehr, sehr, zumindest von der EFAQ-Seite finde ich, eine sehr, sehr starke Interaktion mit der Idee, die hier aufgeworfen worden ist, zu sagen, jetzt haben wir nochmal einen Schlenker mehr, dieses Business-Model-Ding mit einzubringen in den Prozess
einfach. Wobei, ja, das muss ich unbedingt an der Stelle nochmal ausgraben, weil ich es neulich fast selber dachte, ich hätte es geträumt, aber ich habe es nochmal wiedergefunden. Dieser eine Strombetreiber aus Frankreich geschrieben hat, dass er seine Decommissioning-Rückstellungen mit Assets unterlegen muss und dass er für diese Assets sich eine Impairment Policy gegeben hat, die in der Tat bedeutet, dass Other Than Temporary nach 5 Jahren einsetzt.
Was aber bei diesem Long-Term-Paper interessant war, ist, dass der IASB Stellung bezogen hat gegenüber EFRAG. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Ja. Also EFRAG hat ja eine Konsultation eingeleitet und ein Roundtable veranstaltet und hat einige Fragen gestellt. Die Grundlage waren jetzt für die Kommentierung und da hat der IASB expressiv die Stellung genommen. Finde ich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube Hans und Sue haben, glaube ich, geantwortet. Ne?
Herr Moritz, haben Sie alles, was Sie im Moment brauchen?
Ja, das Einzige wäre vielleicht nochmal so eine kleine Indikation, wie wir prozessual mit dem Thema weitermachen wollen. Also das Research Paper ist ja noch nicht draußen. Nehmen wir mal an, es käme zeitnah heraus, dann wäre eben, also die initiale Frage wäre ja, wie wollen wir uns da sozusagen direkt dran beteiligen, nenne ich es mal. Wenn wir es kommentieren wollten, hätten wir noch eine gewisse Zeit, weil Hans andeutet, dass die Kommentierungsfrist wohl Richtung ein halbes Jahr gehen würde für das Research Paper. Das heißt, da wäre jetzt noch kein Aktionismus gefragt. Ich denke halt noch so ein bisschen an der anderen Front an das Thema Framework und eben diese Frage dort zum Thema Business Model. Da müssten wir ja schon bis Januar dann zumindest mal eine indikative Aussage zu haben, wie wir uns zumindest für das Diskussionspapier dann positionieren wollen.
Vielleicht eine Frage dazu, Herr Moritz, wie ist denn das? Ich habe verstanden, der französische Standard-Setter und der UK-Standard-Setter arbeiten mit an dem Projekt derzeit. Wie ist das? Und ich habe jetzt auch verstanden, die haben es jetzt rausgeschickt, um von den Franzosen vielleicht nochmal Feedback zu bekommen oder sowas. In welcher Position wäre man denn dann gegebenenfalls? Ist das dann equal oder wie
stellt ihr sowas vor, wenn man sehr spät dazu kommt? Es gibt immer nur die Variante, dass man mit zu den primären Autoren gehört, aber Stufe 2 ist, dass man sein Logo dazu gibt und dann drin steht, dass man deshalb nicht notwendigerweise mit allem übereinstimmt, dass man aber die Diskussion des Themas befürwortet. Was sicherlich nicht immer, das muss man sehr wohl im Hinterkopf haben, außen so verstanden wird, weil jeder, der das Logo sieht, im Zweifel eher denkt, das Logo steht drauf, als dass man den Disclaimer noch dazu liest.
Es wäre vermutlich vom Prozess so wie in anderen Fällen ja auch schon, dass wenn jetzt die bisherigen Autoren, nenne ich es mal, wenn die sagen, wir sind jetzt so weit, dass das Papier eigentlich final ist, dass die schon auf uns auch nochmal zukommen können und sagen, wollt ihr auch euer Logo hier mit draufsetzen? Und dann müssten wir uns sozusagen entscheiden. Also beim Bulletin war es mit drauf.
Eben frei nach dem Motto, wir begrüßen den Anstoß zur Diskussion.
Wir müssen für sich dann nochmal entscheiden, nehmen wir an, wir würden unser Logo, unseren guten Namen hergeben für das Papier, schaffen wir damit